Gut. Einfluss als dienende Leiter. Ich denke, das ist nicht nur ein Wort, das an Leute in Führungspositionen geht, ob jetzt das in der Gemeinde oder im Hauskreis oder im Geschäft oder weiss ich wo ist, sondern es ist auch als ein Wort an alle von uns, weil wir unterschätzen oft, wie stark wir Leiterschaft wahrnehmen, ohne uns dem bewusst zu sein oder vielleicht ohne es in die Worte zu kleiden. Jede Mutter nimmt Leiterschaft wahr daheim bei ihren Kind. Oder? Gibt Weisung, gibt Rat, ist in einem Coaching rein, versucht die Kinder, oder, in eine gewisse Richtung zu entwickeln und zu lenken. Und auch wenn wir irgendwo als Mitarbeiter arbeiten, dann sind wir in der Zusammenarbeit mit anderen Mitarbeitern sehr oft plötzlich in einem Coaching drin, wo jemand seine Sorgen ausschüttet oder sein Leid mit uns teilen will oder sonst irgendwo Rat braucht, wenn man miteinander austauscht. Und schon sind wir in einer Leiterschaftsfunktion. Ganz informell, weil sich jemand uns anvertraut und jetzt können wir Leitung geben, wir können Führung in das Leben einsprechen. Und darum denke ich, ist es etwas, was gut ist, wenn wir uns damit auseinandersetzen. Dass wir nicht einfach sagen, ich bin kein Leiter, ich kann nicht leiten, sondern uns bewusst sind, wir nehmen viel, viel mehr Leiterschaftsaufgaben wahr in den ganz kleinen Anfängen und daraus kann etwas ganz Grosses auch wachsen. Auf diese Art können wir auch Weisheit weitergeben, weil oft, wenn jemand Rat braucht oder ein Problem hat, dann will er ja nicht irgendwo auf unsere menschliche Erfahrung zurückgreifen, sondern viel lieber auf die himmlische Erfahrung, auch wenn er das noch nicht richtig weiss. Weil die Lösungen für die Probleme, die Gott im Himmel hat, sind immer viel besser als alles, was wir irgendwo hinzaubern können. Und darum ist es so toll, wenn wir auch dort dann halt prophetisch hören und sagen, Papa, was hast du parat für den Mensch? Oder ob er jetzt glaubt oder nicht glaubt, das ist gar nicht relevant. Gott will allen Menschen Gutes tun, weil er lässt auch regnen über Gerechte und Ungerechte, lässt die Sonne aufgehen über Gerechte und Ungerechte. Und das ist der neue Bund, in dem wir stehen dürfen. Ein dienender Leiter bleibt eine der stärksten Einflussquellen, die die Welt überhaupt kennt. Darum unterschätzt nicht die Vollmacht, die Autorität, die auf eurem Leben ist, wenn ihr in Leiterschaft seid oder auch eben daheim gegenüber den Kindern leitet. Es gibt so viele Bücher und Kurse über Führung und ich habe ja in meinen vielen Jahrzehnten Führung in der Geschäftswelt mehr als einen Kurs besucht und dürfen kennenlernen. Und in vielen Kursen hat es besseres Material als in manchem christlichen Führungskurs, habe ich feststellen über all die Jahre. Und ich glaube und hoffe, dass wir da auch in einem Durchbruch und in einer Wende sind, wo das kehrt. Weil eigentlich hätten Christen die besten Botschaften, wie Führung aussehen sollte. Aber so, wie sie es zum Teil heute leben, sind wir da noch nicht ganz am Ziel. Aber auch das, was die Welt zu bieten hat, naja, da gibt es dann doch auch viele Punkte, wo man kann schmunzeln und muss sagen, ist jetzt das wirklich das Gelbe vom Ei? Ist jetzt das, was wirklich weiterhilft und Durchbruch soll bringen? Und die Bücher wechseln ja auch alle Jahrzehnte, oder? Kommt wieder irgendein mit einer neuen Idee und macht Sachen offenbar. Und ich staune manchmal, wie viel himmlische Worte das drin hat. Also auch die Welt ist fähig, den Geist Gottes zu hören, wenn Christen nicht parat sind, Informationen für Gott zum Volk zu bringen, dann wählt halt Gott manchmal einen anderen Weg, oder? Und gibt Offenbarung irgendwelchen Leuten, die dann Bücher schreiben. Und da hat es dann die Hälfte drin, die super gut ist, und die andere Hälfte, und muss sagen, na ja, das hätte jetzt nicht unbedingt gebraucht. Von dort her kann man auch dort viel lernen. Eins, wo viele halt nicht beachten, und das ist das Problem, wenn ich in der Welt stehe und Offenbarung bekomme und Gott nicht kenne, das ist das Prinzip vom grössten Leiter von allen Zeiten, von Jesus als König der Könige, der ein Leiterschaftsmodell vorgelebt hat, wo dann sogar viele Christen denken, das gab vielleicht am Sonntagmorgen, aber sicher nicht morgen, wenn ich dann an meinem Arbeitsplatz stehe. Und ich denke, das ist einer der grössten Trugschlüsse und ich hoffe, es gelingt mir heute, euch da ein bisschen neugierig zu machen, zum sagen, okay, da gibt's, glaube ich, noch mal etwas zu entdecken und herauszufinden, wie sich der Papa im Himmel Leiterschaft vorstellt. Und er hat sehr klare Pläne darüber. Spätestens im tausendjährigen Reich wird Jesus mit seinen Jüngern, oder mit uns als Gläubigen, einen ganzen Planet regieren. Und ich glaube, dass er das sehr gut kann. Also, der hat durchaus Vorstellungen, wie man einen Planet regiert, ohne dass etwas zu kurz kommt. Und dort ist es ja nicht irgendwie im Schlaraffenland, oder? Das Essen liegt einfach rum. Es wird auch dort noch Industrie und alles geben, nur wird es Jesus mit viel grösserer Weisheit anpacken. Aber nichtsdestotrotz, die Prinzipien, die dort werden funktionieren, die können wir bereits jetzt hier leben. Es wird nicht alles sein, aber es ist sehr viel. Es ist ein Angeld, wie die Bibel davor redet. Also viele Ideen können wir jetzt schon umsetzen und es ist eine Vorbereitungszeit auf das, was kommt. Genau. Veränderung in anderen bewirken, das ist das Ziel von Leiterschaft. Veränderung in anderen bewirken. Und Jesus hat das gelebt mit einem Handtüchli auf dem Arm. Ihr wisst, von welcher Szene das ich rede, oder? Es ist um die Fusswäsche gegangen. Und die einen haben sich ergehen lassen, die anderen haben gefunden, es ist total daneben. Und der Petrus hat sich am meisten gewehrt, oder? Und wo dann Jesus ihm gesagt hat, hey, wenn du das nicht zulässt, dass ich dein Diener werde, dann hast du keinen Anteil an meinem Reich, weil du etwas nicht verstanden hast. Und da hat der Petrus gesagt, ja, dann nicht nur meine Füße, dann wasch mich ganz. Auch die Hände. Und da hat er gesagt, nein, wer gereinigt ist, das Wort ist gereinigt, aber er hat es nötig, zum Füße nochmal gewaschen überzukommen. Und dort demonstriert Jesus Leidenschaft in Reinkultur. Das ist das Musterbeispiel, wo du in der Welt sehr wenig praktiziert siehst. Und das ist der grosse Schlüssel, wo wir dürfen lernen und tief trainiert auch, wie macht man das? Wie macht man das? Wie ist man ein Leiter, der ein Ziel verfolgt und eine Vision hat, der an einen Ort hin will, wo Gottes Plan versucht, Kunst zu tun und dennoch ein Diener zu werden mit den Menschen, wo man unterwegs ist. Das ist die grosse Kunst. Und ich glaube, x Firmen würden unglaublich viel besser funktionieren, wenn man das in der Tiefe verstanden hat, wie praktiziert man das im Alltag. Und das Spannende ist ja, dass leider noch einmal mehr, ich hoffe, das ist jetzt das letzte Mal, wo die Welt mit gewissen Eindrücken vorangeht, die Leiterschaft, oder? Wer sich ein bisschen auseinandergesetzt mit Führung 4.0 und was da alles damit zusammenhängt, bei uns ist das ein riesen Thema. Und weil ich ja bei uns für so Strategien verantwortlich bin, muss ich mich mit dem, oder darf ich mich mit dem auseinandersetzen. Und ich glaube nicht, was da im Moment in der Welt an Ideen rum sind, wo ich letztens an einem Kongress gestanden bin und dachte, hey, normal, also, jetzt zeigt er mir da Folien an einem weltlichen Kongress über Management, oder? Und ich hätte müssen sagen, das könnte ich jetzt irgendwo in einem christlichen Buch genauso gut finden. Und wie man Leute anstellt und auf was man da heute schauen sollte. Und ich bin wirklich total erstaunt und dachte, oh Mann, wir müssen nochmal Eingang zulegen als Christen, oder? Wenn wir da wirklich anfangen wollen, in eine Führungsposition gehen, wo Gott eigentlich für uns gedacht hat. Also da dürfen wir uns wirklich nochmal herausfordern, weil Gott hat so genial gute Ideen und die Welt hungert nach diesen Ideen, aber wir sind einfach irgendwie noch nicht so richtig parat, um die Ideen dann reinzugeben. Weil wir selber noch am Lernen sind und ein bisschen hinterherhinken. Die Welt ist da schon einen Schritt wieder voraus. Und ich hoffe, dass wir da wirklich Durchbruch erleben dürfen. Das wäre mir ein grosses Anliegen. Der Josef im Alten Testament hat innerhalb von dem Regierungssystem von Ägypten gedient. Und wir haben schon ein paar Mal darüber ein bisschen erzählt. Wir wollen das heute noch ein bisschen vertieft anschauen. Und er ist eigentlich auch so ein Muster. Er hat dient, wie Jesus nachher auf die gleiche Art dient hat, als er auf der Erde war. Beide sind zu einem Teil vom System geworden. Beide haben anderen gedient, um Veränderung von innen nach aussen zu bewirken. Jesus ist es immer wieder so ein grosses Anliegen gewesen, dass das Herz vom Menschen verändert wird und durch die Veränderung nachher ein verändertes Verhalten kommt. Etwas von innen nach aussen. Das Gesetz ist von aussen am Menschen angekommen und dann hast du das Gesetz einhalten, ob jetzt deine innere Motivation da mitgemacht hat. Na ja, im besten Fall schon. In den meisten Fällen nein. Oder? Das ist das Gleiche, wie wenn du einem Kind sagst, ich weiss jetzt, dass du da sitzt, oder? Und dann kommt der Blickkontakt vom Kind, oder? Und sagst, jetzt will ich, dass du da sitzt, oder? Und irgendwann hockt das Kind an mit dem Blick, ich sitze zwar, aber innerlich stehe ich immer noch. Oder da merken wir, da ist das Gesetz wie die Fusse herangetragen. Es führt zu einem gewissen Mass an Ordnung, die nicht falsch ist. Aber die innere Motivation ist nicht in Einklang. Und das sind die Grenzen vom Gesetz vom Alten Bund. Du kannst den Mensch durch das Gesetz nicht von innen aus verändern. Und das ist der grosse Durchbruch vom Neuen Bund, oder? Wo wir eine Wiedergeburt erleben mit einem neuen Herz, oder? Und der Heilige Geist uns erfüllt und dann wird ein Prozess eingesetzt da innen, wo dann irgendwann nach aussen sichtbar wird. Und das ist ein ganz anderer Ablauf, den Gott da in Bewegung gesetzt hat. Das hat der Josef auch schon vorgelebt, oder? Jesus ist selbstverständlich unser erstes und bestes Beispiel, aber wir können durchaus auch vom Josef, vom Daniel, von der Esther lernen und werden darum auch ein bisschen tiefer in die Leben eintauchen. Es braucht eine andere Form von Führung. Und vielleicht denkt jetzt der eine oder andere, ja, du, aber das klingt ja nicht so überzeugend. Ich erlebe das im Geschäft anders und ich glaube nicht, dass ich da irgendetwas von dem kann umsetzen. Und es mag sein, dass du auch nach dem heutigen Morgen immer noch so denkst. Aber dann möchte ich einfach euch mit einem herausfordern, wenn ihr an dem Ort herausgefordert seid, fangt euch auf den Weg zu machen und zu sagen, ich will mich zumindest anfangen interessieren, und herausfinden, ob an dem, was ich heute Morgen gehört habe, etwas Wahres ist, wo mein Führungsstil im Geschäft wirklich nachhaltig verändern für immer. Und ich dadurch den Himmel auf die Erde bringen mit einem Führungsstil, wie ihn Jesus auch gehabt hat. Und nicht muss in der Angst leben, ich werde damit nicht erfolgreich sein. Ich glaube, dass man mit dem Führungsstil vom Himmel Firmen überkommt, wo brillanter und effizienter und für die Mitarbeiter angenehmer funktioniert als jedes andere Unternehmen. Ich bin der festen Überzeugung. Und es ist mit einer von unseren Aufgaben, anfangen, in dem vorwärts zu gehen und das zu demonstrieren und zeigen. Das ist eine Form von Zeugnis. Wo du zeigst, dass im Himmel Ideen sind, wie man auf dieser Erde ein anderes Leben führen kann. Ein himmlisches Leben. Jawohl. Wir wollen also herausfinden, wie es Menschen wie Josef, Daniel, Esther geschafft haben, zu einem Sauerteig vom Reich Gottes zu werden und damit ihres Umfelds durchdringen, in das sie Gott hineingestellt hat. Und das ist ja ein biblisches Prinzip. Oft denken wir beim Sauerteig an den Sauerteig der Pharisäer. Das ist auch ein Prinzip. Das ist das Negative, wie das religiöse Denken oder das Zeug kann vergiften. Aber da im Lukas und im Matthäus wird eigentlich das positive Beispiel gezeigt. Also Lukas 13, 20, 21, Jesus fuhr fort, womit kann ich das Reich Gottes noch vergleichen? Also er macht den ganzen reifen Vergleich, weil er sagt, ihr habt so wenig Ahnung vom Reich Gottes, ich versuche jetzt ein paar Geschichten zu machen, um euch zu erklären, dass ihr euch vorstellen könnt, wie funktioniert das Reich Gottes? Weil das ist für sie so etwas komplett anders gewesen, als alles, was sie kennt hat, dass er sich Geschichten ausstudiert hat und gesagt, schaut mal, mit dieser Geschichte können wir dir ein bisschen Ahnung geben, wie das Reich Gottes funktioniert? Da auf der Erde. Und da erzählt er, Jesus fuhr fort, womit kann ich das Reich Gottes noch vergleichen? Es ist mit dem Reich Gottes wie mit dem Sauerteig. Eine Frau nimmt eine Handvoll davon, mengt ihn unter einen halben Sack Mehl und am Ende ist die ganze Masse durchsäuert. Also die Idee, die da dahinter steckt, ist, du nimmst etwas, oder? Wo einen guten Einfluss wird haben und du streust das mitten in etwas rein, das anders ist, mit dem Effekt, dass nach kurzer Zeit das andere die Eigenschaft angenommen hat von dem, was du reingegeben hast. Und was wir miteinander anschauen, was passiert, wenn wir wirklich durchtränkt sind mit dem Himmel, frei von Religiosität, und anfangen, zumindest zu tiefst in die Welt hineingestreut zu werden, dann haben wir heute oft den Eindruck, dass wir knapp überleben, aber nicht viel passiert. Und wir müssen uns mit aller Macht schützen, dass wir innerhalb von dem Dings nicht untergehen. Aber das ist nicht das, was in dem Gleichnis gesagt wird. Und ich denke, was es da braucht, ist Glauben, dass der, der in mir ist, wirklich grösser ist als alles, was in dieser Welt ist. Und dass ich in dieser Identität wirklich gefestigt bin, weiss, wer ich bin, und dann werde ich anders auftreten. Aber es braucht natürlich auch ein bisschen Freiwerden von Religiosität, weil das ist etwas, was die Welt wirklich überhaupt nicht braucht. Das habe ich auch erlebt, ich habe auch verschiedene Phasen im Leben durchlaufen, aber Religiosität findet die Welt wirklich total daneben. Aber das Echte, am Echten sind sie extrem interessiert. Erinnert euch an die letzte Botschaft oder vorletzte, die wir hatten, ich weiss es gar nicht mehr, wo wir über Licht und Salz geredet haben. Oder dort haben wir auch festgehalten, alle Menschen haben sich angezogen gefühlt von Jesus. Und nicht einmal die Römer haben ihn umbringen. Die einzigen, die mit ihm überhaupt nicht schlagen sind, sind die Religiösen gewesen. Die haben das gar nicht cool gefunden, was Jesus da bringt. Aber nicht einmal die Römer. Der Pilatus hat ihn gehen lassen. Er hat ihn doch nicht gehen lassen, weil die Juden so interveniert haben und gesagt, wir wollen jetzt etwas, dass er das Gefühl hat, er hat nachher mit den Oberen der Juden ein Problem und hat gefunden, ja, dann ein liebes kleiner Problem, lasse ich ihn halt um, oder? Aber er hat ja seine Hände gewaschen und gesagt, ich hätte es nicht gemacht. Schon ein Entscheid gewesen. Und das zeigt uns, Jesus hat eine Ausstrahlung gehabt, wo er positiv wahrgenommen worden ist von Regierungen wie den Römern, von allen Arten von Menschen, die Probleme gehabt haben. Die haben sich alle von seiner Art angezogen gefühlt, weil er ist nicht religiös gewesen. Er ist nicht religiös gewesen. Er ist gekommen mit der Kraft und den Lösungen vom Himmel und er hat die Lösungen gebracht. Du brauchst Gesundheit, ich gebe dir Gesundheit, du brauchst eine Lösung für dein Leben, ich habe einen Plan, du brauchst Wertschätzung, ich gebe dir Wertschätzung. Oder er ist so viele Beispiele, wo man das sehen kann. Er ist den Leuten wirklich dort begegnet, wo sie stehen. Und die Leute haben das sehr geschätzt. Und ich denke, das ist unsere Herausforderung. Gut, schauen wir nochmal ins Leben von Josef rein. Josef, bekannt als Träumer, aber seine Träume haben erst Realität werden können. Oder? Die Hallen, die er am Anfang den Träumen erzählt hat, die haben das nicht wirklich lässig gefunden. Haben dann da im Brunnen niedergerührt und ist er verkauft worden und viel, viel Schwierigkeiten hat er gehabt. Könnt das alles nachlesen im 1. Mose 37. Genau. Das ist so ein Bild, also es ist kein Foto von damals, aber es ist so ein Bild, oder, wo Josef nachher vor den Pharao tritt, oder, mit der Aufgabe, seinen Traum zu deuten. Und was man da sieht, oder, in dem Moment ist seine Träume, die er hatte, hat sie noch nicht Realität gewesen. Er hat jetzt wirklich ein Leben hinter sich gehabt, wo er zuerst am einen dient, dann am anderen dient, dann am dritten dient und jetzt dient er noch am Traum vom Pharao. Der ist zwar von Gott gewesen, aber er hat doch an einem Traum, den ein anderer bekommen hat, müssen lernen zu dienen. Er hat müssen lernen, sich auf die Vision einzulassen, er hat müssen lernen, nachher der sein, wo die Lösung, die Strategie, die Umsetzung bringt, hat das alles können bringen. Und er ist nachher auch noch der gewesen, der noch eingesetzt worden ist, um das alles auch noch umzusetzen. Und in dem Moment hat er noch nicht seine eigenen Träume und Visionen gelebt. Sondern er hat gelernt, der Vision von einem anderen zu dienen. Ein anderer, der eine Vision empfangen hat und ich lerne, dem zu dienen. Das ist einer der grossen Schlüssel in seinem Leben gewesen. Und er ist mit in dem Dienst drin gewesen. Ich weiss nicht, ob er noch an seine Träume geglaubt hat oder nicht geglaubt hat, aber eigentlich hat sich über Jahre bei diesen Träumen nichts bewegt. Wo er gehabt hat, von diesen Garben, die sich neigen und der Mond und die Sonne verneigen sich und so weiter, oder? Ist nichts passiert. Das ist erst gekommen, wo die Hungersnot eine gewisse Grösse gehabt hat und nachher die ganzen Verwandten und Brüder und so weiter anzulaufen gekommen sind. Und dann ist der Prozess in Gang gekommen, wo er eigentlich bestimmt war, nicht zum über den Brüdern und dem Vater zu stehen, sondern eigentlich ihnen zu dienen, damit sie der Hungersnot nicht umkommen. Aber die wichtige Lektion ist, zuerst hat er nicht seine Vision können umsetzen, sondern die ist da gewesen, sein Traum ist da gewesen, aber es hat sich nichts bewegt. Und er hat müssen lernen, einem Traum von einem anderen zu dienen. Und ich denke, das ist auch etwas Wichtiges, was man lernen muss. Das erlebt man ja auch, wenn man einen Chef vor sich hat. Ich habe auch einen Chef über mir. Und der ist auch nicht immer mit allen Ideen begeistert, oder? Also er gibt viele Ideen und dann habe ich den Auftrag, seine Ideen umzusetzen. Manchmal kann ich noch daran schleifen, manchmal kann ich mit ihm verhandeln, aber es sind zum Schluss dann auch seine Ideen, die ich umsetze. Manchmal darf ich eine Idee einheben und er sagt, du darfst die umsetzen. Aber ich diene einem anderen, damit seine Vision über das Geschäft Realität werden kann. Und das ist etwas Wichtiges, auch was ich in meinem Leben musste lernen. Nicht immer, ich mache jetzt meinen eigenen Weg und ich weiß es besser als alle anderen und ich gehe jetzt los und mache dir alle, was ihr wollt. Und irgendwann kommen dann schon auf die Idee und merken, dass ich ja recht hatte, oder? Das, all das habe ich auch müssen irgendwann hinter mir lassen. Und lernen, an einem anderen zu dienen, das ist eine gute Lektion. Genau. Durch das hat er nachher allein können, ein Führer von einer Weltmacht damals, plus dem ganzen Volk, plus seinem eigenen Volk, Rettung schaffen und einen Ort schaffen, wo das Volk Israel auch können gedeihen, wachsen und sich vermehren, oder? Am Anfang ist es in Ägypten gut gegangen. Es war erst viel später gewesen, wo der Pharao gewechselt hat, wo es dann schwierig geworden ist. Aber am Anfang ist für sie das wirklich ein Ort gewesen, wo Milch und Honig fließt, wo es ihnen wirklich gut gegangen ist. Gott hat also den Josef in ein gottloses Umfeld gestellt, wo er nach Ägypten gekommen ist. Aber Gott hat gewusst, dass die Veränderung, die der Josef innerlich durchmacht, ihn äußerlich stark machen wird, um den Auftrag auszuführen, der dann eigentlich vor ihm gestanden ist. Darum hat er auch der Versuchung können widerstehen, in dem System so werden wie die anderen im System. Er hat ja seine Identität in all dem behalten. Er hat seine Grenzen gesetzt, er hat immer noch Gott geglaubt, obwohl der Rest von Ägypten, für die ist der Pharao Gott gewesen und sie haben den Pharao angebetet. Also er war mit in diesem System hinein. Er hat sich aber nicht der Umgebung angepasst, obwohl er dort einsam und allein wirklich mitten im Zeug hinein war. Und das, denke ich, mich, ist wirklich beachtenswert. Also, ja, wirklich ein rechter Respekt von so einem Mann wie Josef. Schauen wir ins Leben von Daniel rein. Er hat eine ähnliche Herausforderung gehabt und doch ist es ein bisschen anders gewesen. Der Daniel war ein Prophet, der eine der ungewöhnlichsten Aufgaben überhaupt gehabt hat, wo jemandem Prophet übertragen worden ist. Sein Auftrag war es, einem König zu dienen, dem sein Denken so verdreht war, dass er jeden umgebracht hat, der sein Königsbild nicht anbeten wollte. Er hat von sich ein überlebensgrosses Bild machen lassen und ihm, wenn die Glocke geläutet hat oder dann, oder Posaune, dann hat man sich niederwerfen müssen. Und ich meine, da muss er schon einen rechten Anteil an Narzissmus haben, um so auftreten. Und er ist geschickt worden, zu dem König zu dienen. Das könnt ihr alles nachlesen im Daniel 3. Eins, was viele auch nicht wissen, werden wir nachher auch noch die Bibelstelle dazu anschauen. Der Daniel ist zu den Hexenzauberern und Spiritisten von dieser Zeit gezählt worden. Weil man hat gewusst, dass er auch Gott gehört und Träume deuten kann. Und darum hat man gesagt, ja klar, von denen haben wir auch eine ganze Reihe. Die sind ja am Auftreten mit ihm. Er war mit denen im gleichen Club gewesen. Ist also da zumitzen unter Hexenzauber und Spiritisten und Magier und keine Ahnung, was da noch alles kreucht. Mitten unter denen gewesen. Das vergisst man auch oft. Und das babylonische Reich vom Nebukadnezar war gleichbedeutend mit Unmoral, Götzendienst und jeder anderen Form von Übel, die man sich überhaupt vorstellen kann. Also, wenn ihr Daniel leset, das ist wirklich ungeschönt, ungeschminkt dort beschrieben. In das ist er hineingesetzt worden. Aber, was sie auch gehabt haben, das ist nicht ein Foto von damals, sondern eine Zeichnung, wie man sich das vorstellt. Das ist eines von den sieben Weltwunder, die hängenden Gärten von Babylon, oder? So aus den Überlieferungen meint man, es müsste etwas so ausgesehen haben. Plus, minus. Also, was sie auch gehabt haben, die Babylonier, sie haben ein Streben gehabt nach Exzellenz. Sie haben viel Forschung auch betrieben. Sie haben viel Studierte gehabt. Sie waren sehr ein intellektuelles Volk gewesen. Und wo der Daniel also in das Ganze hineinkommt, hat er eine von den ersten ganz außergewöhnlichen Entscheidungen, die er gefällt hat mit Ernährung zu tun gehabt. Ist ja noch spannend, oder? Er hat sich nicht an dem Essen vom König willen unrein machen. Das kann man alles lesen, da im Daniel 1, 8 bis 16. Ich habe da nur so ein paar Auszüge für euch zusammengezogen. Er hat sich nicht an dem Essen vom König willen unrein machen. Sein Aufseher hat das hinterfragt, gesagt, ja, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Zum Schluss komme ich noch eins auf die Kappen über, wenn ihr nachher schlechter ausgesehen als die anderen, die da mit der besten Nahrung haben sollen, top gemacht werden, oder? Und dann hat der Daniel ihn können überreden, einen 10-Tages-Versuch zu machen. Also, probier doch mal das 10 Tage mit uns um. Wir werden Veganer und trinken Wasser und Gemüse, oder? Und die anderen machen etwas anderes. Und dann, wie ist das gegangen, oder? Gott hat sich zum Daniel gestellt, der da Grenzen gezogen hat. Und er und seine Kollegen haben nachher besser ausgesehen als alle anderen. Das ist ja erstaunlich, oder? Naja, und dann gehen einige Christen an und sagen dann, ja, wunderbar, oder? Wir müssen jetzt Veganer werden, das ist die Lösung. Du willst eine gute Führungskraft sein, als Veganer wirst du die beste Führungskraft. Und das ist dann meistens ein bisschen zu eng gegriffen, weil das wäre ja, ich sage immer, wenn Leute mit so Ideen kommen, das sind immer die suchen eine Abkürzung. Wo hat es ein Rezept, das ich anwenden kann? Und dann ist das die Abkürzung und schwuppdiwupp, im Express-Tempo bin ich am Ziel angekommen. Aber so funktioniert das Reich Gottes nicht. Es geht immer um Erneuerung von unserem Denken. Was uns die Handlung zeigen will, der Daniel war fähig, etwas, was ihm wichtig ist, eine Grenze zu setzen. Das ist das Entscheidende. Und was wir aus dieser Stelle lernen müssen, ist, wenn du als Führungskraft mitten in der Pampa draussen bist, mitten im Findesland, lern Grenzen zu setzen. Was für Grenzen du musst setzen, wird mit dir auch zusammenhängen. Sachen, wo du schwach bist, wirst du Grenzen klarer müssen setzen als Sachen an Ort, wo du stark bist. Ihm hat es jetzt gar nicht ausgemacht, oder da in Zauberzirkel zu verkehren. Ein anderer sagt, nein, das geht bei mir, das kann ich nicht, da nimmt man Ärmel rein. Ich finde das interessant, oder? Dann muss ich dort Grenzen setzen. Das musst du herausfinden, oder? Aber du musst auch herausfinden, setze ich religiöse Grenzen oder setze ich Grenzen im Glauben, um nicht das System anzunehmen. Und das ist eine Herausforderung, die kannst nur du in deiner Beziehung mit deinem Gott lösen. Da kannst du nicht kopieren von anderen. Man kann lernen von anderen, aber da kommt es dann eben auch an eine Grenze, wo man muss sagen, ich kann das Prinzip lernen, es ist wichtig, Grenzen zu setzen. Aber es ist nicht so, dass man als Veganer die beste Führungskraft ist. Wäre ja einfach, oder? Das ist nicht so, wie es Reich Gottes funktioniert. Also, das ist wichtig für alle, die berufen sind, in einem System zu dienen, wo du anfängst, mitten in das System hineinzugehen, das infiltrierst, wie man so schön würde sagen, und jetzt das System von innen nach außen anfängst zu verändern. Aber dazu ist es ganz wichtig, dass wenn du in dem System drin bist, du da drin als Licht und Salz drin bist. Immer noch der Ort der Orientierung, immer noch der Ort, der eine Wirkung zeigt. Und die Frage ist, je schwieriger das System ist, je ungöttlich das System ist, umso mehr Weisheit braucht es. Umso mehr Ideen braucht es von Gott, weil sonst ist es wirklich gefährlich. Dann kommst du um, einfach weil du nicht weise Entscheidungen willst, die vielleicht nicht falsch sind, aber in diesem Umfeld nicht funktionieren oder nicht zu diesem Zeitpunkt funktionieren. Was muss zuerst kommen, was muss als zweites kommen, was muss als drittes kommen? Also ich denke, das ist auch eine ganz wichtige Lektion in so einem Umfeld, weil sonst ist es wirklich schwierig. Wenn wir in unserem Leben, in unserem Dienst so tief in ein System von Babylon hineingestellt werden von Gott, dann scheitern viele daran, dass sie zum Schluss da drin sind, aber keinen Unterschied machen. Man kann sie nicht erkennen. Man hat das Gefühl, sie seien auch Teil vom System. Und dann geht etwas schief, oder? Dann bist du in ein System eingestellt, wo du eigentlich überfordert bist. Und dann musst du dich fragen, okay, was muss ich jetzt ändern, damit ich nicht Teil vom System bin, sondern anfange, einen Unterschied zu machen, wo die anderen schrittweise übernehmen können und so eine Veränderungsbewegung in Kraft gesetzt wird. Also, wichtig ist auch das, kann man nicht kopieren, sagen, was beim Daniel funktioniert hat, wird bei mir auch funktionieren. Du musst herausfinden, wie stark ist deine Identität gefestigt in Christus? Wie stark bin ich wirklich mir bewusst und handle in meinem Leben danach, dass ich Sohn oder Tochter vom Allerhöchsten bin und meine Identität noch von der Vergangenheit bestimmt wird, sondern über die Worte, die er über mir ausgesprochen hat. Und das ist nicht das Gleiche. Je schlechter wir da aufgestellt sind, umso mehr werden wir mitten im System nachher runtergehen. Das ist ganz wichtig. Also auch da gibt es eine Vorbereitung. Und wichtig ist, dass wir den Prozess verstehen und sagen, ja, ich kann den Weg gehen, ich kann mich vorbereiten und ich kann befähigt werden, in so ein System reinzustehen, aber es gibt keine Abkürzung. Also beim Daniel ist es nicht so gewesen. Er hat mitten innerhalb von dem System geschafft und durch seinen Lebensstil schrittweise Veränderungsprozesse eingesetzt. Er hat Grenzen gesetzt. Das eine war bei der Ernährung, das andere war auch beim Bild. Er hat gefunden, also vor dem Bild werde ich ganz sicher nicht niederfallen. Und dort ist er wirklich an Grenzen vorgegangen, wo er gemerkt hat, jetzt könnte es auch sein, dass wir umlösen, oder? Das braucht viel Mut. Braucht viel Mut. Der musste wissen, ich werde jetzt meine Top-Karriere da als Berater vom Nebukadnezar verlieren. Wenn ich nicht vor dem Bild niederfalle, mache ich jetzt Kompromisse oder mache ich keine. Wo setze ich meine Grenzen? Und das kannst nur du mit deinem Gott beantworten. Und hoffentlich ehrlich. Das ist eine riesen Herausforderung. Wo setze ich Grenzen? Und dann gibt es halt schon Momente, wo du im Geschäft irgendwie aufschlägst und die Leute sagen, du bist aber ein bisschen komischer. Sollten das religiöse Grenzen sein? Nein, hoffentlich nicht. Und ich denke, das ist halt auch so ein Veränderungsprozess, wo wir drinstehen, wo wir halt darauf angewiesen sind, immer in dieser Kommunikation mit dem Heiligen Geist zu sein und herauszufinden, was dran ist. Was noch verblüffender war, oder? Da würde sich jetzt vielleicht ein anderer wieder dran stören. Er hat ja einen heidnischen Namen bekommen, hat er nicht mehr Daniel geheißen, sondern Belshazzar, oder? Ein heidnischer Name mit einer heidnischen Bedeutung. Da würde einer sagen, nein, ich lade dich nicht zu, dass mir einer so einen Namen gibt. Kommt doch überhaupt nicht in die Tüte. Ja, es kann sein, dass du in deinem Leben da eine Grenze setzen musst und sagen, also so einen Namen nehme ich nicht an. Also das kann irgendein toller Titel sein, den man dann im Geschäft gibt. Du sagst, den führe ich also nicht, oder? Das ist jetzt für ihn gar kein Problem gewesen, weil seine Identität ist so gefestigt gewesen, dass er gesagt hat, so ein heidnischer Name kann meiner Identität nichts anhaben. Aber auch da gibt es kein Schema. Nur einfach, um zu zeigen, wie er mit so Sachen umgegangen ist. Eben, er hat auch eingewilligt, im babylonischen Schulsystem zu studieren. Und zu dem Studium hat er gehört, Studium von der okkulten Praktiken. Das wissen die meisten auch nicht. Er hat gewusst, seine Kenntnis vom Wort Gottes wird die Gedanken, die da auf ihn zukommen, nicht infiltrieren. Und das ist auch nicht jedem gegeben. Ich denke, gerade wenn ihr Kinder habt, die in eine Kantonsschule gehen, oder, die werden mit vielem Gedankengut konfrontiert, das wirklich nicht aus dem Himmel kommt. Und die einen sagen, ja, das ist der Grund, warum kein Christ von so einer Schule geht. Und das wäre jetzt eben vielleicht ein bisschen Sonderextrem. Sondern ich muss mir halt dem bewusst sein, sage ich, bin an einem System, oder, wo gute Ideen vorhanden sind, wo auch Ideen vorhanden sind, die göttlich sind, ohne dass es die Leute wissen. Aber es gibt auch Sachen, die könnten mir schaden. Und auch dort muss jeder lernen, seine Grenzen zu ziehen und zu sagen, okay, dann werde ich mir ein Auto und sagen, sorry, das mache ich nicht mit. Gibt es ein Schema? Nein, auch da gibt es keins. Auch unsere Schüler sind dann herausgefordert. Umso mehr ist es wichtig, dass die Eltern wirklich in diesem Coaching-Modus sind und können mit ihnen die Themen aufnehmen. Und das gibt dann viel, viel spannende Gespräche zwischen den Eltern und Kind, die stattfinden können. Genau. Nur wenn der Unterschied in unserem persönlichen Lebensstil erkennbar bleibt, oder, fangen wir eben an, den Auftrag wirklich zu leben und auszuführen, wo wir drin herausgefordert sind. Und da sehen wir eine nächste spannende Bibelstelle, Daniel 4,5. Heißt Belshazzar, du Oberster der Wahrsagepriester. Jetzt sehen wir mal, was seine Position war, oder? Ja, das ist ganz speziell. Weil ich weiß, dass der Geist der heiligen Götter in dir ist und dass dir kein Geheimnis zu schwer ist, so sage mir die Gesichte meines Traumes, den ich gesehen habe, und seine Deutung. Also, der Nebukadnezar hat es ja dann nicht gerade einfach gemacht, oder? Er hat gemerkt, dass die Leute damals da ein bisschen sendeln, wenn sie da Wahrsagen wollen, oder? Da hat er gesagt, das mal nicht. Das mal müsst ihr mir meinen Traum sagen. Ich weiß, was ich träumt habe, aber ihr müsst mir sagen. Und wenn ihr mir könnt sagen, müsst ihr ihn auslegen. Oder? Und jetzt ist der Oberste von der Wahrsagepriester, der Daniel, mit dem konfrontiert gewesen. Ja, das steht alles in der Bibel, das wissen die meisten auch nicht. He? Der Oberste der Wahrsagepriester, wow, also der ist wirklich mitten im Findesland gewesen. Es wird immer auffallen, wenn wir unsere persönliche Heiligkeit in einer unheiligen Atmosphäre leben. Manchmal wird es geschätzt, manchmal wird es erst irgendwann geschätzt, aber nicht gerade am Anfang. Und der Daniel, wie er da drin reagiert, das ist für mich wirklich, ich kann das nicht in Wort fassen, oder? Lesen wir da mal einen weiter, Daniel 4,16. Da war Daniel, dessen Name Belshazzar ist, eine Zeit lang von Entsetzen wie betäubt. Weil er hat den Traum schon gekannt und er hat auch die Auslegung gekannt. Und seine Gedanken erschreckten ihn. Der König fing an und sagte, Belshazzar, der Traum und seine Deutung mögen dich nicht erschrecken. Also man muss es angesehen, der ist wirklich zutiefst schockiert und hat gedacht, wow, soll ich jetzt die Botschaft rauslassen oder nicht? Und der Belshazzar, also der Daniel, hat geantwortet und ich denke, das ist jetzt also wirklich speziell. Er sagt, mein Herr, der Traum gelte deinen Hassern und seine Deutung deinen Feinden. Das zu einem gottlosen König. Ich meine, jetzt kommt ein Gericht über den Nebukadnezar von Gott, wo sagt, hey, es werden sich ein paar Sachen in deinem Leben verändern. Und der Daniel hätte können anderen sagen, du, ich habe schon immer gewusst, deine Zeit wieder mal ablaufen, jetzt kommt der volle Prägel, oder? Und innerlich vielleicht noch sagen, ich bin so froh, endlich hat das ein Ende mit dem. Ich hoffe sehr. Ich würde aber zulassen, dass ich vielleicht beim Kopieren einen Abschreibfehler gemacht habe. Ja, ich tue das gerne noch mal überprüfen. Danke für den Hinweis. Echt? Ui, nein. Ich tue die noch mal nachschauen. Also, das ist doch recht erstaunlich, oder? Was da der Daniel durchmacht und sagt, ich weiß eigentlich gar nicht, dass über dir, König, etwas Schlechtes ausgesprochen wird. Und manche Christen würden vielleicht sagen, endlich kommt jetzt das Gericht über ihn, das er doch so verdient hat. Und das zeigt die Haltung, die Loyalität, die Daniel bis in den letzten Moment gehabt hat. Er ist nie an den Punkt gekommen, wo er angefangen hat, den Menschen schlecht zu wünschen. Weil er gesagt hat, das ist Gott, der das entscheidet, wenn es genug ist. Und es ist Gott, der dann halt die Sachen richtet. Aber er ist bis in den letzten Moment, bis in die letzten Minuten hinein, hat er dem gottlosen König nichts Schlechtes gewünscht. Das ist das Herz von einem Diener. Das ist das Herz von einem Diener. Das ist das Herz von einer Führungskraft, die dient. Totale Loyalität. Das heisst nicht, dass er mit dem Handeln vom König einverstanden war. Überhaupt nicht. Das heisst das überhaupt nicht. Aber er hat dem König trotz seinem schlechten Handeln nichts Schlechtes gewünscht. Er hat sich nicht rächen wollen. Da ist keine Form von Rache in irgendwelcher Art, die Genugtuung sucht. Und das macht für mich den Daniel zu einer Persönlichkeit, die wirklich unter dem alten Bund bereits ein Bild führen wirft in den neuen Bund. Das ist die Haltung, mit der Jesus dient hat. Eine unglaubliche Sache. Ja, Menge hat da anders reagiert. Und der Daniel hat da wirklich eine ganz spezielle Loyalität gezeigt. Und wenn wir jetzt das anschauen, was dabei rauskommt, ein paar Vers später im Daniel 4,34, nun rühme ich Nebukadnezar und erhebe und verherrliche den König des Himmels. Also er ist durch das ganze Gericht durchgegangen, wo er da wie ein Tier rumgekrochen ist, oder? Hat das alles ertragen. Wird dann wieder zurückverwandelt, wird wieder normal, vom Wahnsinn befreit. Und jetzt sagt er, der Nebukadnezar, der gottlose König, nun rühme ich Nebukadnezar und erhebe und verherrliche den König des Himmels, dessen Werke allesamt Wahrheit und dessen Wege recht sind und der die erniedrigen kann, die in Stolz einhergehen. Das ist die Frucht von Daniel, seinem Dienst als Leiter. Da müsst ihr euch das mal vorstellen. Das ist die Fähigkeit, die in jedem von uns schlummert, wenn wir irgendwo angestellt sind, zu können sagen, wenn ich das wirklich in dieser Haltung, in dieser Natur mache von Jesus Christus, dann gibt es nichts, was für Gott ein grosses Problem ist. Das ist, ich sage euch, das lohnt sich einfach, den Daniel dort zu lesen, die Kapitel. Das ist eine gewaltige Persönlichkeit, die zeigt, was Leiterschaft unter dem neuen Bund ist. Und wie man zmitzt in einem System hinein, das infiltrieren kann und anfangen kann, das System von innen nach außen zu verändern. Ihr könnt garantiert sicher sein, dass er seine Herrschaft als König anders fortgesetzt hat nach dem Ereignis. Ganz anders. Und das ist für mich Himmel auf Erde. Wirklich Himmel auf Erde. Eine von den grössten Bekehrungen neben der vom besessenen Gesorinner, wo Jesus freigesetzt hat, oder? Das ist mindestens etwa gleich gross. Das ist das, was ich euch heute überbringen wollte, um euch lustig zu machen und zu sagen, okay, da ist noch mehr, als ich bis jetzt gesehen habe. Und In mir schlummert eine Fähigkeit in dieser Verbindung mit dem Geist Gottes, mit der Weisheit vom Himmel, zum Sachen an meinem Arbeitsplatz, in meiner Nachbarschaft, in meiner Familie zu bewirken, die weit über das ausgehen, was ich mir je hätte vorstellen können. Aber es gibt ein paar Lektionen auf dem Weg zu lernen, wie zum Beispiel lernen, einer Vision von einem anderen zu dienen, lernen, dran zu bleiben und nicht aufzugeben, lernen, fokussiert bleiben auf Jesus Christus in allen unseren Schritten und lernen, die Werte, die Jesus verkörpert, vom Nicht-Richten, vom Nicht-Verurteilen, vom loyal gegenüber Arbeitgeber sein, auch wenn sie schief liegen, das zu lernen. Und zu sagen, wie kann ich das so verinnerlichen, dass ich das als Lebensstil praktiziere und dann erlebe, dass es keine Limiten mehr gibt. Alles ist möglich.
Bei all dem, was wir gehört haben, er hat am Anfang gesagt, Marcel, müssen wir einen Gang zulegen. Und ich merke immer, ich muss nicht einen Gang zulegen, sondern ich muss die Handbremse lösen. Und was ist meine Handbremse? Das sieht für jeden anders aus. Für mich hat es jahrelang immer so getönt, ausgesehen, was glaube ich wirklich über meinen Papa im Himmel? Was glaube ich über Jesus? Was glaube ich, wie fest der Heilige Geist in mir ist? Ist das möglich, was wir jetzt gehört haben, was der Marcel gesagt hat? Ist das möglich? Aber warum erlebe ich es dann da und da nicht? Und dann merke ich die Handbremse, immer wieder die Handbremse. Der Heilige Geist macht mich aufmerksam auf Sachen, die ich glaube. Auf Sachen, die ich festhebe und das Gefühl habe, das ist das wahre Christentum. Vielleicht, dass ich dieser Predigt oder dieser Predigt und dieser Predigt gehört habe. Und merke, dass der Heilige Geist mir sagt, lass das los. Lass das los. Die Priester, die Jesus, oder die Gelehrten, die Jesus ans Kreuz gesetzt, genagelt haben, die haben das Gefühl gehabt, sie machen das Richtige. Und haben wirklich gefordert, der muss weg. Der muss weg. Und haben das Willen haben. Und haben das Gefühl gehabt, sie machen Gott einen Gefallen. Und manchmal habe ich das Gefühl gehabt, ich mache Gott auch einen Gefallen. Wenn ich so durchstiere, die Wahrheit und das Richtige. Und Gott ist so viel anders. Kann ich die Handbremse loslassen, wo heisst Religion? Kann ich die religiöse Handbremse loslassen? Und kann frei werden davon? Kann ich glauben, dass wenn ich Liebe und Güte in einem anderen Menschen sehe, der überhaupt nicht Gott vertraut, dass das von Gott ist, dass das etwas Göttliches ist? Das fordert mich immer wieder raus. Und ich muss mich immer wieder entscheiden dazu, jawohl, ich lasse die Handbremse. Ich nehme die Handbremse, drücke auf den Knopf. Ich weiß nicht, was für ein Auto das ihr habt. Ich habe noch eins, wo man den Knopf drücken muss. Es gibt anfangs ganz sophisticated andere Modelle. Oder wie früher der Tisch, der so, so. Das ist hauptsächlich. Nimm ich für mich jetzt einfach. Und das wäre schön, wenn wir einfach alle mal für uns einen kurzen Moment könnten überlegen, wo sind die Handbremsen in meinem Leben, wo ich Sachen hebe, wo eigentlich Gott schon lange sagt, lass dich ein bisschen los. Meistens liegt es eben sogar im religiösen Glaubensbereich. Können wir schnell 5 Sekunden überlegen, jeder für sich. Überlegen, wo die Handbremse vielleicht liegt. Gott, der Heilige Geist, fragen. Und jetzt stellt euch mal vor, Jesus ist vor euch, vor eurem Auto oder vom Auto, das er euch parat gesetzt hat, gemacht hat, macht Türen auf und sagt, nimm Platz da auf der Fahrerseite. Nimm Platz. Stellt euch das mal vor. Die einen können das besser, die anderen haben ein bisschen Mühe damit. Und so könnt ihr euch einfach vorstellen, wie ihr in euer Auto oder das Auto von jemandem hineinsitzt, Schlüssel rein oder was auch immer anstellt, den Gang rein tun. Und jetzt greift mit eurer Hand zu dieser Handbremse. Und lehnt die Handbremse los. Und sagt, ich fahre jetzt los in deiner Kraft. Ich fahre los in deiner Kraft. Es ist der Heilige Geist, der Motor. Seine Kraft. Auch das Steuerrad. Seine Kraft. Ich fahre los.